herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und falls ihr es richtig gehört habt, ich kann Patrick sagen. Zwar ohne, dass es ein komisches Geräusch gibt, genau. Es liegt nicht an einem Popschutz, den ich mir selber gebastelt habe, auch wenn ich nach Ohrenstöpseln und dergleichen gesucht habe. Nein, es liegt daran, dass wir eine edle Spende bekommen haben von einem unserer Zuhörer. Und zwar von Marco, beziehungsweise von King Sparrow. Der hat uns 3 Headsets gesponsert. Und ja, wir können uns nur in Demut verneigen vor dieser edlen Spende. Und
ja, das ist Daniel. Anstatt einfach ein bisschen Tuch davor zu machen, lassen wir uns lieber gleich neue Mikros sponsern. So machen wir das hier in System Matters.
Und man beachte auch unseren Spenden-Button. Also hier kann auch noch geflattert werden.
Genau, okay. Flatter ist jetzt öffentlich für alle. Na gut, aber vielen Dank nochmal für die Spende. Und ich denke, wir lassen uns da auch nochmal was einfallen, um auch nochmal anders Danke zu sagen.
Ja, interessant vielleicht noch zu wissen, dass wir diesen Monat fast die Serverkosten reingekriegt haben, nicht?
Ja, 5 € ungefähr sind diesen Monat durch Flatter reingekommen, weil, also ich war überrascht. Normalerweise sind es ja immer so ein paar Cent pro Klick, waren auch nicht viele Klicks, aber es waren wenige mit viel Geld dahinter.
Ja, vielen Dank dafür, genau. Also ganz großartig.
Genau, das heißt jetzt nicht alle unter einen Hut, also erstmal vielen Dank an Marco für die tollen Headsets und dann nochmal an jeden, der auf diesen Button geklickt hat.
Genau.
Ja. Okay, bevor wir uns mit dem eigentlichen Thema beschäftigen, dann das Übliche, was haben wir die letzten Tage, Wochen so getan? Und wir fangen an bei Patrick, weil ich so gerne jetzt P sage.
Ja, in erster Linie rollenspieltechnisch habe ich mich weiter mit Cthulhu beschäftigt. Irgendwie hat es mich ja gefasst, da meine Kampagne auch weiter voranzubringen. Ich habe mir da auch einen neuen Lesenachschub geholt mit dem Necronomicon und dem Maelus Monstrum. So.
Was für Bücher?
Das ist ein Buch über Bücher. Und ja, so ist es. Und das Monsterbuch, wenn man so will, für Cthulhu oder das Kreaturen-Götterbuch, je nachdem, um so ein bisschen mich selber auch weiter in den Mythos hineinzubewegen. Bisher habe ich das ja immer so aus der Spielersicht und man trifft sich und ich bin genauso ahnungslos wie die Figuren, die ich spiele, gemacht und jetzt plötzlich hat mich Lovecrafts Literatur und der Mythos erwischt.
Da hast du es schon erwähnt. Ich muss sagen, für mich ist fast ebenso wichtig, wenn man sich mit dem Cthulhu-Rollenspiel beschäftigt, dass man sich wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen über mit Lovecraftscher Literatur anlegt.
Ja, es steigert doch das Vergnügen.
Und du liest gerade die Stadt ohne Namen.
Genau, die Sammlung. Genau.
Ja, du musst also unbedingt noch Cthulhu-Geistergeschichten lesen.
Das
also
ist wirklich sehr gut, ja.
Hier liegen noch 3 andere Sammelbände und viel zu tun.
Denk daran, Träume im Hexenhaus.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sammlung ist das, Daniel? Weißt du es zufällig?
Das ist in das Ding auf der Schwelle.
Ach, das habe ich, weiß ich gar nicht.
Von Surkamp.
Kann sogar sein, dass ich das hier habe. Naja.
Ja, schön. Also, ich denke, das ist schon ganz gut. Soll ich gleich überleiten, weil dann kann ich auch noch kurz was zu Cthulhu erzählen.
Dann bitte.
Ja, wir spielen im Moment den Klassiker aus dem Band Die Traumlande, Pigments Schüler. Das ist also eine sehr schöne Kampagne und also ein schönes Abenteuer und ich konstruiere gerade so eine Arkham-Kampagne mit meinen beiden Mit-Podcastern hier. Und das soll dann irgendwann überblenden in die Berge des Wahnsinns, wenn die Leute dann bis dahin überlebt haben. Also Pigment Schüler läuft sehr gut, ist ein sehr schönes Szenario. Man hat 4 Bilder und es geht um einen Künstler, der ziemlich erkrankt ist und das Ganze sieht sehr gut aus. Mehr kann ich noch nicht dazu sagen, weil ja eben hier noch 2 Leute sind, die das noch spielen. Wir sind ungefähr zu einem Drittel oder zur Hälfte ungefähr durch.
Hat uns sehr gut gefallen, der erste Teil bereits.
Ja, und auch da der Moment, wenn Pigman auftaucht und man weiß, es gibt eine Geschichte über den, ist schon, allein das ist schon ein bisschen aufregender.
Ich muss ja sagen, ich nehme an, dass das einer der Gründe war, warum Daniel mit dem das Abenteuer so lange zurückgehalten hat, denn ich kann verstehen, wenn ich so ein Abenteuer, in dem so viele Referenzen auftauchen und Vergleiche und Namen, die schon in Literatur und Ähnlichem vorkommen, dass ich das nicht sofort an Leute verfeuere, die sich mit dem Mythos überhaupt nicht auskennen. Das wäre schon fast zu schade. Also in dem Fall muss ich sagen, finde ich das toll. Man kennt die Geschichten, die Namen sagen einem was, die alternativen Namen für diverse Gottheiten, die man vielleicht noch zuordnen kann. Ist ein Heidenspaß, muss ich sagen. Aber ich kann aus diesem Grund auch verstehen, wenn man vielleicht das nicht direkt Anfängern um die Ohren schmeißt, denn es wäre ja doch ziemlich schade, dafür gibt es dann bessere Abenteuer, die vielleicht noch nicht so auf die ganze Literatur zugreifen.
Das stimmt, ja. Wobei, Patrick, ich glaube, Pigments Schüler war nicht so dein Fall, oder? Pigments Modell,
das war das Erste, was ich von ihm lesen wollte. Okay. Ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Und dann
musst du nochmal lesen. Ist
kann sein, dass sich das geändert hat.
Und dann noch was anderes, aber dazu machen wir nochmal eine eigene Folge wahrscheinlich. Und zwar habe ich mit dem Matthias und auch der Patrick hat den Film gesehen, Christopher Nolans Inception im Kino geschaut. Und also es ist bislang der beste Film in diesem Jahr. Also wer weiß, was noch kommt, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass da noch irgendwie was ganz Großartiges kommt, was mich da noch umhauen wird.
Harry Potter Ende ein bisschen des Jahres komisch. Vielleicht. Ansonsten.
Nee, das haut mich nicht um.
Twilight war auch schon, also.
Ja, okay. Ich meine jetzt richtig gute Filme. Nicht unterhaltsam, sondern auch unterhaltsam und gleichzeitig gut.
Das war eine tolle Kombination. Ja, hat mir auch mal wieder sehr gefallen.
Also richtig toll. Wir wollen uns da aber noch ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Allerdings machen wir das wahrscheinlich in einer extra Episode, damit auch Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, dann schon gleich mit Spoilern zugeworfen werden oder so. Und dazu sei noch gesagt, dass der BubbleNet-Podcast, der inzwischen auch aus der Sommerpause wieder da ist, eine tolle Inception-Episode gemacht hat. Da reden die 40 Minuten lang über den Film. Und
mit Spoiler oder ohne Spoiler?
Ja, geht. Also die gehen jetzt nicht so extrem auf den Inhalt ein. Also ja doch, ich meine, wenn man den Film gesehen hat, weiß man auf jeden Fall, es ist besser, wenn man den Film gesehen hat, würde ich sagen.
Die Sache ist ja auch, dass das gerade ein netter Fall war, dass man im Trailer nicht so viel sieht. Aber gehen wir da nicht ins Detail, machen wir dann
genau.
In einer eigenen Folge.
Das machen wir nächstes Mal. Dann reiche ich weiter an Matthias.
Dann gebe ich noch mal einen kurzen Senf dazu. Bei uns ist die große Brettspielwut ausgebrochen, habe ich so das Gefühl. Daniel und ich haben wieder zugelegt, dass der Eiserne Thron wurde gekauft. Ich habe mir Chaos in der alten Welt gekauft. Beides auf Boardgame Geeks. Unter den oberen Plätzen, würde ich mal so sagen. Und speziell mit Chaos in der alten Welt hatte ich jetzt einen Riesenspaß und ich gehe, glaube ich, so gut wie jedem privat gerade auf die Nerven, weil ich immer meine exakt 4 Chaosgötter brauche, um damit über die alte Welt herzufallen. Im Fantasy Warhammer Setting ist das angesiedelt und ein asynchrones Spiel, also die 4 Chaosgötter haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und auch unterschiedliche, mehr oder weniger unterschiedliche Siegbedingungen und deswegen auch Siegstrategien. Und eines der interessantesten Elemente, muss ich sagen, ist, dass ich nach ein paar Spielen jetzt sagen muss, ja, easy to learn, okay, aber hard to master trifft's nicht wirklich. Denn nach den paar Spielen, die ich jetzt auch hinter mir habe, habe ich bei manchen Göttern wirklich noch überhaupt keine Ahnung, wie der jetzt so wirklich sich die anderen Leute vom Hals halten kann.
Allen voran der Blaue.
Ja, der Magier, ist mit einer der schwersten meiner Meinung nach. Und damit habe ich dann ausgerechnet beim zweiten Spiel so versagt, dass ich mich also gefragt habe, wie zum Teufel muss ich hier eigentlich spielen? Ne? Und ganz beeindruckend, das Spiel setzt einen in jeder Runde vor neue Herausforderungen, die dann sowohl die alte Welt mit ihren Ereigniskarten komplett umstürzen kann. Ganz beeindruckend. Also wenn sich jemand für Brettspiele interessiert, ich meine, wir haben da offenkundig eine Menge Spaß dran. Spätestens mit Galactica läutete das eine neue Ära ein und ich hoffe, dass ich wenigstens noch ein paar Mal an Chaos in der alten Welt Spaß habe. Und der Eiserne Thron liegt ja auch da, wurde aber noch nicht angetestet. Das ist aber eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Denn Chaos in der alten Welt, um das direkt vorwegzunehmen, der einzige Nachteil meiner Meinung nach ist, exakt 4 Leute. Also mit 3 Leuten kann man das auch spielen, aber wegen des asynchronen Spielprinzips macht das wenig Sinn, weil die Götter natürlich aufeinander aufbauen, sich dazu bestimmt, sich gegenseitig anzugreifen. Und auch deren Pläne untereinander kaputt zu machen, das ist dann, wird ganz schwierig, wenn man da den 4. weglässt. Und deswegen so ein exaktes 4-Spieler-Spiel. Das ist leider sehr schade. Aber ich sag mal, für unterschiedliche Spielerzahlen bei jeweils dann 3 oder 5 oder mehr hat man, ja, dann ist bei uns ja auch immer noch Galactica, Doom oder was weiß ich was. Oder jetzt auch der Eiserne Thron da. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir dazu bald sagen können. Aber Chaos in der alten Welt bekommt schon mir von mal einen Daumen hoch. Die paar Runden, die haben mir schon sehr gefallen. Und wie gesagt, jedes Mal hatte ich ein Gefühl, als würde ich das Spiel wieder ganz neu lernen müssen, weil ich wieder keine Ahnung habe, wie ich hier eigentlich gewinnen kann.
Ja. Und noch so ein paar andere Sachen waren ja auch noch auf der Liste. Ne? Also Patrick hat ja schon Decent öfter gespielt und hat ja auch schon ein bisschen was über Decent erzählt im Podcast.
Ja.
Das war auch noch so ein Ding, was man sich mal angeschaut hat. Und der Eiserne Thron hat ja dann auch noch irgendwie zwei Erweiterungssets.
Genau, die gut sein sollen. Eines der interessantesten Aspekte jetzt, die für uns ja sehr wichtig waren, vielleicht noch an die Hörer. Chaos in der alten Welt war deswegen auch für mich interessant, weil die Spieldauer mit einer Stunde bis anderthalb Stunden angegeben wurden. Und das für ein Spiel von Fantasy Flight Games, hierzulande Heidelberger Spiele, ist wirklich ja eine Besonderheit. Und das muss ich sagen, hat bislang funktioniert. Die ersten Spiele sind natürlich etwas länger mit Erklärungen und so weiter, aber die sind auch nicht über die 2-Stunden-Marke hinausgekommen. Und ich bin mal gespannt, ob wir dann diese eine Stunde bis anderthalb Stunden knacken können.
Ich glaube, wir müssen mal eine Brettspielfolge machen, wie es aussieht.
Da haben wir auch genug Stoff. Ich sag mal, da müssen wir wenigstens noch die Sachen, die wir jetzt haben, alle noch mal ein paar Mal spielen und dann, ja, dann haben wir genug Stoff.
Stimmt, können wir machen. Gut. Dann machen wir mal unser eigentliches Thema heute. Und zwar widmen wir uns heute einem wahren Klassiker der Rollenspieltheorie. Und auch wenn es im PCast schon eine tolle Folge über die Rollenspieltheorie gab, worunter auch die Spielertypen, mit denen wir uns heute beschäftigen, vorgekommen sind, haben wir uns gedacht, ja, das machen wir. Wir machen trotzdem noch eine Episode darüber, auch wenn der Achim das schon alles so schön erzählt hat. Einfach, weil wir noch das Thema ganz interessant finden. Das
ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Und
genau, richtig.
So handeln wir auch.
So muss das sein. Sonst können wir auch keine zwei Episoden im Monat rausbringen, weil irgendwann gehen uns die Themen dann aus. Jedenfalls ist das Ganze, wie gesagt, ein Klassiker von Robin D. Laws of Good Game Mastering. Und das Ganze ist mittlerweile auf Deutsch erschienen als Gutes Spielleiten im Pegasus Press Verlag. Ich habe mir das Buch auf der Cthulhu Convention habe ich das mitgenommen und habe auch auf der Rückfahrt schon ein bisschen drin gelesen und diese Spielertypen fand ich eigentlich immer ganz interessant und denen wollen wir uns dann heute widmen. Aber bevor wir uns natürlich mit diesen Spielertypen beschäftigen, muss natürlich gesagt werden, dass es sich bei folgenden Typen wie Max Weber, der große Soziologe und Sozialwissenschaftler, es definiert hat, natürlich um Idealtypen handelt. Also solche Idealtypen werden so in der Realität kaum vorkommen. Sie dienen aber dafür, einen komplexen Zusammenhang eben auf einem Idealtypus festzusetzen, damit man den besser erkennen kann.
Und wichtig ist noch zu sagen, dass es keinen richtigen und keinen falschen Rollenspielertyp gibt. Also jeder spielt so, wie er es für richtig hält und oder wie es für die Gruppe passt. Und es gibt nicht den guten Rollenspieler, weil er so ist, sondern jeder Typ hat natürlich seine Berechtigung. Sollte man auch
ich
noch.
Ich glaube, genau das sollen diese Spielertypen auch ausdrücken, nicht? Also da ist ja auch keine Wertung mit drin, ne? Ich meine, es gibt dann den Power Gamer und es gibt den Rollenspieler oder den Storyteller, aber man hört jetzt hier auch, wenn man die Originalen hier von Robin D. Laws liest, da liest man nichts von einer Wertung drin und nee, ich glaube, genau so war das gemeint.
Ich finde es nur trotzdem, gerade in Bezug auf Rollenspieltheorie, das hat in meinem PCast ja auch ein langer Teil am Anfang wichtig, das zu betonen, weil ich häufig den Eindruck hatte, bei diesen Diskussionen geht es auch oft darum zu sagen, was richtiges Rollenspiel ist und ich finde, da muss man dann nochmal deutlich sagen, es gibt nicht das Rollenspiel, sondern das, was der Gruppe Spaß macht, ist richtiges Rollenspiel.
Ist nicht das Problem, dass die meisten Leute, die diese Diskussion führen, wahrscheinlich Storyteller und Method Actor sind und deswegen wahrscheinlich geringschätzig über Power Gamer und Butt Kicker herziehen? Aber bevor wir diese ganzen Begriffe reinschmeißen, ja. Erklären wir sie doch am besten.
Genau.
Genau. Und dann fangen wir am besten sofort an und wir nehmen uns gleich den Power Gamer vor. dessen Ziel es ist, Erfolge zu erringen im Spiel. Also der Powergamer möchte gerne Erfolge haben, wie sie im Regelsystem definiert werden. Und je nach Regelsystem sind es eben andere Erfolge, die man dann ansammelt. Und letztendlich möchte er, dass der Spielercharakter größer, stärker, gewitzter oder reicher wird als die anderen. Genau. Das ist also bei D&D, ne, ist das Klassische eben, Erfahrungspunkte sammeln, Stufe aufsteigen, neue Talente, Fertigkeiten.
Da kommt aber auch noch dazu, dass du ein Powergamer natürlich auch guckt, wie sind die Regeln und sich den Charakter so zusammenstellt, dass es passt, dass er die am meisten da rausholt. Also ich kenne jetzt D&D nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Zwergenkämpfer im Prinzip besser ist als ein Halblingkämpfer.
Ja, das stimmt. Der müsste, glaube ich, plus zwei auf Stärke bekommen.
Irgendwie sowas,
oder?
Solche
Kombinationen. Das sagst du so leicht. Moment mal, dafür haben Halblinge wieder hier, ne? Plus eins werfen und so weiter. Da erinnere ich mich noch an die Sachen.
Ja, aber
da machst du wieder, ja, die haben dann plus zwei Geschicklichkeit. Ja. Da kannst du dann Waffenfinesse nutzen. Also die ganzen Geschichte, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Ja, es geht darum, sich eine möglichst optimale Kombination hinzukriegen. Für so, wie man spielen will. Und keine, möglichst viele Boni auch mitzunehmen. Daher dieses Power Gaming dann auch noch.
Ja, ohne sozusagen darauf zu achten, welche Rasse, welche Gesinnung soll der Mann haben. Ne, vielleicht ein gutes Beispiel dafür, die Paladine, die Mönche jetzt bei D&D, die dann eine Gesinnungseinschränkung haben. Ein Power Gamer wird die jetzt spielen, weil vielleicht das Konzept des Charakters mit seinen Attributen und den Kampftalenten, die er wählen kann, Sinn macht, ohne jetzt zu bedenken, wie spiele ich diesen Mönch oder den Paladin.
Ich meine, wir hatten ja den Drow Paladin hatten wir ja schon mal in der Runde, wenn ich mich recht entsinne. Also
ja, genau, mit Charisma Boni und so weiter, Intelligenz Boni, das hatte alles gepasst.
Also daran war nichts auszusetzen. Also es war nicht so, dass ich da entnervt irgendwie aus der Spielrunde rausgehen muss oder so. Also das funktioniert alles.
Was man sagen muss, ist natürlich, dass da ein anderer Charakter, also die Charakter sind nicht so tief. Ausgestattet, zumindest wird so beschrieben, haben eine geringere Persönlichkeitsdichte als andere Charaktere von anderen Spieltypen, haben dafür aber entsprechend gute Werte in dem meistens im Kampfbereich, aber nicht zwingend im Kampfbereich.
Jedenfalls ist dann die Frage als Spielleiter, wie ich den Powergamer anspreche. Und das funktioniert am besten eben durch Belohnungen. Also wenn man den Powergamer eben Belohnung gibt, wenn man ihm eben die Erfahrungspunkte gibt, die Boni gibt, damit er seine Fertigkeiten steigern kann und so weiter. Das ist im Grunde der Hebel, den ich beim Powergamer umlegen
muss. Aber der Hebel, du musst natürlich auch gleichzeitig die Sachen, er will ja die Sachen nutzen, die er sich in seiner mühsamen Arbeit, indem er das Rollenspiel ja natürlich studiert haben muss, quasi, um sich die wichtigsten Elemente daraus zu nehmen und seinen starken Charakter in diesen Aspekten zu wählen, die möchte er natürlich auch nutzen können, ne? Also er braucht natürlich, wenn das jetzt ein kampflastiges Spiel ist und er hat einen kampflastigen Charakter gebaut mit seinem Power Gaming, dann möchte er den natürlich nutzen und daraus natürlich dann die Schätze, die Erfahrung und so weiter, die neuen Fähigkeiten dann auch wieder herauskriegen.
Ich finde, wichtig sind aber auch die Schätze, also irgendwelche besonderen Artefakte und so, die weiterhin sein Konzept ausbauen und vielleicht, um auch ein bisschen überzuleiten, ich glaube, korrigiert mich, aber ich glaube nicht, dass ein Powergamer nicht zwingend aufs Kämpfen ausgelegt sein muss. Das ist meistens so, aber ich glaube zum Beispiel auch ein Schurke, der einfach darauf getrimmt ist, der wirklich die Trimmung darauf hat, versteckt zu agieren und ähnliches und da seinen Höhepunkt für den Spielabend rauszieht, kann man auch als Powergaming dann rausziehen, der eben nicht auf Kampf ausgerichtet ist, sondern aufs Schleichen, aufs Hintenrücks angreifen oder wie auch immer. Und unterscheidet ihn damit im Prinzip ja so ein bisschen von dem Buttkicker, der den nächsten Typ sozusagen darstellen kann.
Ja, aber auch hier sei nochmal gesagt, also die Grenzen dieser Typen sind fließend. Wir hatten jetzt auch schon wieder Aspekte genommen aus dem Spezialisten, zu dem wir nachher nochmal kommen.
Ja. Ich hätte gesagt, auch eines der Hauptargumente vielleicht, um diese Typen dann als wirklich zu differenzieren, ist im Grunde, ich glaube, die Motivation ist für ihn eigentlich der wichtigste Punkt. Ja, und die Motivation des Powergamers ist quasi, mein Charakter soll größer, stärker, schneller, reicher, mächtiger insgesamt werden. Ne? Je nachdem, was das Setting ihm gibt, also was das Regelsystem ihm zulässt. Ja?
Genau. Und das steht jetzt zum Beispiel gut im Gegensatz zum Buttkicker oder der Kampfsau, wie es auf Deutsch übersetzt wurde. Der möchte nämlich lieber an den Gegnern, an den Feinden seinen Dampf ablassen. Der möchte die niedermetzeln, vernichten und in den Staub treten.
Auch hier würde ich direkt, ne, der Start, die Motivation ist Dampf ablassen von einem harten Arbeitstag oder ähnliches, und deswegen einen relativ simplen Weg zur Action. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in dem Charakter wieder.
Genau. Der kennt im Grunde alle Kampfregeln. Also das ist dann der Fokus, auf den er seinen Charakter aufgebaut hat. Der kennt eben die Regeln für den Gelegenheitsangriff, für den Ringkampf, der bei D&D manchmal recht kompliziert sein konnte. Und das ist dann eben sein Fokus.
Ja, aber er wird den Kampf ablassen. Nicht so studieren müssen wie den Power Gamer, ne? Denn dafür ist es immer noch, ne, er für der schnelle, simple. Er wird den Schurken nicht spielen wollen, selbst wenn er für einen Power Gamer Sinn macht.
Richtig.
Denn er möchte den offenen Kampf, er möchte den Dampf so direkt ablassen.
Ja, also es ist ein sehr kampfbetonter Stil, so ein bisschen Hack und Slay könnte man sagen am Spieltisch, würde ich sagen, dieser Charaktertyp.
Ja.
Wenn man es mit Gewalt lösen kann, cool, super.
Ja, und den spricht man natürlich dann auch als Spielleiter so an. Also es geht darum, gib ihm Feinde, die er vernichten kann, und gib ihm Dinge, bei denen er seine Überlegenheit darstellen kann.
Ja, ich meine, um jetzt vielleicht ein nettes Beispiel zu nehmen, die Frage ist jetzt der starke Drache oder was auch immer, der aber jetzt auf unkonventionellem Wege besiegt werden soll, dann ist nicht der richtige Gegner für einen Buttkicker. Denn der Buttkicker möchte jetzt nicht eine andere Strategie fahren.
Möchte nicht der mit dem Drachen verhandeln.
Ja, oder andere Wege vielleicht vorher mit jemandem verhandeln, einen neuen Gegenstand finden oder was auch immer. Ne? Ich muss kennen und ich muss dann wissen, wenn ich einen Buttkicker in der Runde habe, ja, so das auf Warhammer vielleicht, ja, dann wird er nicht im Schatten bleiben, bis sich die gute Gelegenheit ergibt oder er den überraschen kann oder ähnliches. Nein, der Buttkicker wird sich wahrscheinlich mitten in den Weg stellen und sagen, du, jetzt hier, Kampf. Ne, um die Ehre und so weiter. Das wäre vielleicht eher das Konzept des Buttkickers. Da muss ich das wissen und dementsprechend reagieren. Da muss ich wissen, ich kann diesem Buttkicker quasi keinen überlegenen Gegner präsentieren, den er auf unkonventionellem besiegen soll. Denn ich weiß, er will gar nicht auf unkonventionellem Wege handeln.
Das möchte aber dagegen der Taktiker. Der nächste Spieler.
Perfekte Überleitung, Daniel.
Der möchte
Daniel.
Nämlich perfekte eine wirklich perfekte. Wir müssen uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, ja. Das ist nämlich derjenige, der komplexe Probleme in realistischen Umgebungen meistens auf dem Schlachtfeld lösen möchte. Realistische Umgebung heißt natürlich settingabhängig. Also das Fantasy-Setting, in dem eben viel Magie existiert, gilt dann eben als realistisch. Oder sagen wir mal, es ist in sich konsistent
genau,
und logisch.
Genau, er möchte
aufgebaut.
Die konsistenten Regeln des Settings nutzen, um diese Gefahr oder dieses Hindernis zu überbrücken.
Also im Prinzip bei dem Drachen, genau. Der eine wird draufrennen und gucken, wie es läuft. Und der Taktiker wird überlegen, wie können wir diesen Drachen besiegen, so dass am Ende noch möglichst viele von uns möglichst gut dabei sind und womöglich alle überleben. Das ist vielleicht auch noch so, um da wieder idealtypische Grenzen zu ziehen. Klar, die sind immer schwierig, aber das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden.
Ja, also theoretisch, motivationstechnisch würde ich jetzt wieder sagen, der möchte was zu knacken haben. Der möchte eben nicht, dass du eben den etwa gleich starken Oger entgegensteckst, wo er sich einfach nur auf die Straße stellen soll und sagen, alles klar, wir kämpfen das jetzt aus. Sondern er möchte vielleicht den etwas überlegenen Gegner, um zu überlegen, oh, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, der möchte eine Herausforderung. Und damit, das habe ich jetzt absichtlich gesagt, um es jetzt nicht nur auf den Kampf zu fokussieren, ist vielleicht das einfachste Beispiel, aber er möchte eine Herausforderung, die er auch angehen soll, die nicht auf dem direkten Wege lösbar ist.
Und er erwartet auch vom Spielleiter und auch vom Regelwerk selbst, dass die eben in sich konsistent sein sollen und auch logisch. Also die Regeln schützen auch vor der Willkür des Spielleiters. Das ist auch noch ein Faktor dabei, der wichtig ist.
Hier steht
ist.
Noch ein interessanter Satz, dass er sich ärgern könnte, wenn andere Spieler etwas machen, was eigentlich ihren Charakter widerspiegelt, die aber jetzt taktisch gesehen aus seiner Perspektive ungünstig sind, ja. Also der Berserker, der in Rage verfällt, obwohl das vielleicht jetzt taktisch gesehen gar nicht so klug ist, weil er die Hitpoints jetzt da irgendwie nicht braucht oder nachher wieder verlieren wird oder die Stärke jetzt unnütz ist. Es mag dann, ne, der andere wird argumentieren, ja, aber das passt ja zu meinem Charakter, ich muss das machen. Ja, das kommt dann vielleicht später in diesen Typus vor, aber das wird jetzt den Taktischen vielleicht ärgern oder dem Taktiker, weil sozusagen das nicht in sein Konzept passt. Wir wollen doch hier, wir sind doch erst in zweiter Instanz sind wir doch unsere Charaktere. In erster Instanz möchten wir doch alle zusammen dieses Hindernis, was uns der Spielleiter gibt, überwältigen.
Ja, es ist eben die, ich meine, da werden wir ja noch allgemein drauf kommen, Probleme zwischen verschiedenen Typen und so weiter. Er ist derjenige, der will einen Plan haben und nach diesem Plan möglichst ausgeklügelt ein bestimmtes Hindernis überwinden. Ob es nun irgendwie eine Schatzkarte ist, die du aus dem Hotelzimmer befreien musst, und er überlegt sich, wie können wir den Typen vor der Tür ablenken und gleichzeitig du hinten rum durchs Fenster rein und holst das Ding raus. Ist natürlich ein ausgereifter Plan, interessant, spannend, clever, überdacht. Hätte natürlich nicht viel Spaß daran, wenn der Berserker seine Keule nimmt und die Tür einrennt und sagt, ich hol die einfach da raus.
Ja, also der wenn da jetzt ein Buttkicker in der Runde ist, dann wird das schwierig, die beiden zu kombinieren, ne, direkt schon, um das so zu...
Ja. Das können wir dann nochmal am Ende sehen. Jedenfalls, du sprichst als Spielleiter, sprichst du den Taktiker so an, dass du ihn herausfordernde Hürden aufbaust, die aber sein Spielercharakter sozusagen logisch zu überwältigen sind. Also das ist der Bereich. So spricht man einen Taktiker an. So. Und wir hatten ja schon ein paar Mal kamen diese Spezialfähigkeiten oder so, kamen ja schon zu Wort. Der nächste Spielertypus wäre dann der Spezialist. Das ist jemand, der spielt gerne denselben Charaktertypus. Ne? Das ist jemand, der spielt gerne die Magier in der Runde oder den Paladin.
Oder den Professor.
Oder den Professor. Ja. Also das. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne den Paladin.
Er spielt immer
wenn ich
den
die Möglichkeit
Paladin.
Hab, ich,
er ist der typische richtig. Spezialist.
Ja. Das ist wohl wahr, ja. Jedenfalls.
Und wenn es keinen Paladin gibt, dann spielt er den Charakter, der ähnlich einem Paladin ist.
Die Regel, also das Regelwerk muss für diesen Spielertypus zu seinem Charakter passen. Also zu seinem Spielercharakter. Und er interessiert sich dann auch vorwiegend für Regeln, die für seinen Typus sind. Also er schaut sich dann auch nicht die Regeln vom Schurken oder sowas an, sondern er liest dann eben die Paladin-Regeln.
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also wenn es den Paladin nicht gibt, dann braucht er quasi den Charakter, richtig, dessen Regeln am meisten diesen Ritter in glänzender Rüstung widerspiegelt. Ja, ich spreche jetzt direkt vom Daniel. Also,
ne, ja, richtig. Richtig. Und die anderen Sachen schaut man sich dann auch nicht an. Das ist einfach so. Ja. Und bei ihm ist es dann wirklich so, also bei den Spezialisten, dass er vom Spielleiter so am besten so angesprochen wird, dass er Szenen bekommt, in denen er Sachen machen kann, die eben der Charakter hat.
Das ist eigentlich am einfachsten, oder? So, wenn ich jetzt überlege, dem Schurken muss ich was zu stehlen geben, also noch sozusagen, weil ich weiß ja dann, warum der Spezialist diesen Typus favorisiert, ja, wenn er der Schurke ist, dann möchte er schleichen, dann vielleicht spielt er den Assassin, ja, alles klar, möchte er schleichen und töten, spielt er den Dieb, ja gut, dann möchte er schleichen und Sachen klauen, spielt er Daniel mal wieder den Paladin, ja, dann gebe ich ihm da, ne, okay, die Ogre haben die Kinder geraubt, wunderbar, das ist was für ihn, ne, und so weiter, der Drache hält die Jungfrau gefangen, wunderbar. Perfekt, das ist was für den Paladin.
Haben wir leider nie gehabt. Ich hätte gern mal einen Drachenkampf gehabt, aber leider sind wir dazu nie gekommen. Aber es ist auf jeden Fall, man muss natürlich wissen, warum der Spezialist diesen Charakter spielt. Also, ne, was eben das Besondere an dem Charakter ist. Also beim Paladin kann man eben dann auch mit dieser Moralität argumentieren, ne, dass er eben vor Entscheidungen gestellt wird, die sehr schwierig zu treffen sind, trotz dieses rechtschaffen guten Status.
Er hat ja auch eine Motivation, genau diesen Typus als seinen Favorit zu wählen, nicht wahr? Wie ich gerade gesagt habe, wenn er möchte unbedingt klauen und stehlen, ja, deswegen nimmt er immer den Dieb, immer den, der schleichen kann und so weiter. Da muss ich das bedienen, ne?
Also bei dem ist relativ einfach, obwohl es war bisher bei allen relativ vielleicht zu erkennen, was der Knackpunkt ist, mit dem man einem Spieler seine Szene am Spielabend geben kann.
Genau. Der nächste Spielertypus wäre dann der Schauspieler oder der Method Actor, wie er auf Englisch heißt. Und das ist jemand, der das Rollenspiel als persönlichen Ausdruck sieht und sich mit seinem Spielercharakter sehr stark identifiziert und ihm eben schauspielerisch zur Wirkung verleiht.
Ja, das ist, also, wie wir das immer so schön sagen, bei Rollenspielern immer die Hobby-Schauspieler. Ja, wir wollen diesen Charakter in diesem Setting. Deswegen brauchen wir so viele Informationen wie möglich, denn wir wollen, ja, unser Ziel ist, unsere Herausforderung ist es und die Motivation, diesen Charakter so originalgetreu wie möglich abzubilden und wiederzugeben, wie dieser Charakter mit dieser Klasse in diesem Setting jetzt handeln würde.
Das Entscheidende bei dem ist, dass während bei den anderen ja Werte eine größere Rolle spielten, Werte bei dem im Vergleich zur Hintergrundgeschichte eher zweitrangig sind. Bei dem geht es um eine ausgeklügelte Hintergrundgeschichte, gerne vielleicht auch mit dem einen oder anderen Konflikt, den man schon mit rein trägt, in diesen Charakter. Und was man dann an diese Hintergrund- oder diese Charaktermerkmale, die dieser Charakter hat, die ins Abenteuer oder in den Spielabend hineinzutransportieren, das ist da ein wichtiger Punkt.
Interessant finde ich hier einen Punkt im Gegensatz zum Spezialisten. He may believe, also es könnte sein, dass er es als interessant empfindet, jedes Mal einen radikal unterschiedlichen Charakter auszuprobieren. Und also als persönliche Herausforderung, ja, letztes Mal hatte ich den Helden in strahlender Rüstung, jetzt versuche ich es mal mit einem schleichenden Bösewicht, der mit unterschiedlichen Moralvorstellungen und so weiter.
Also das Wichtige bei diesem Charakter sind ja eben gerade die Konflikte. Und du kannst mit einem bestimmten Charaktertyp wirst du sehr häufig wahrscheinlich auf gleiche Konflikte stoßen können oder sie sind nicht unterschiedlich genug. Und ich glaube, von da ist gerade die Herausforderung, was Neues zu spielen, weil du dann auch ganz neue Konflikte aufbauen kannst und ganz neue Konflikte hineintragen kannst, ist da, glaube ich, dann der Ansatz, warum
du... Ich will das jetzt gar nicht so weit vertiefen, aber ich muss sagen, das würde ich sagen, trifft es für mich nicht wirklich. Also, denn herausfordernd hat für mich nichts mit einem konfliktbesessenen Charakter zu tun. Das kann genau immer, es kann für dich als Cthulhu-Veteran genauso herausfordernd sein, vielleicht nach einer ellenlangen Kampagne mal wieder den spielen zu müssen oder zu wollen, der jetzt wieder ganz neu herangeführt wird. Also so ja, der eine richtige Nase weiß, genauso wie im Rollenspiel vielleicht auch. Jemand, der vielleicht nicht von persönlichen Gefahren oder den Ereignisse jetzt emotional vernarbt haben.
Da hast du dann doch auch eine Herausforderung des Spielens. Also
den
Ungläubigen
nicht Konflikte
sozusagen
innerhalb des Charakters.
Nö, nicht zwingend. Wobei du dann ja den Konflikt hast, der eine weiß im Prinzip schon, dass es das alles gibt und muss mit sich selber klarkommen, womöglich irgendwelche Zauber oder was die er hat bei Cthulhu nicht einzusetzen, während der andere ja diesen Grundkonflikt bei Cthulhu dann eigentlich mit sich trägt. Er glaubt den ganzen Kram sowieso nicht und so weiter. Aber gut, ich hatte jetzt auch nicht gerade Cthulhu im Kopf, muss ich sagen, sondern eher...
Also ich glaube, der Punkt ist auch rübergekommen. Ja.
Ich denke auch.
Es geht darum, dass diese Leute vielleicht eine Herausforderung darin sehen, sich in unterschiedliche Leute hineinzufügen, egal wie die gestrickt sind, ob die schwer zu spielen sind, ob die in Anführungszeichen vielleicht ein leichteres Los haben, kann aber vielleicht genauso interessant sein, mal wieder so einzuspielen, ne, eben der als Naseweiß hereinkommt und so weiter.
Ich glaube vielleicht noch, was man als Spielleiter mit solchen Charakteren auch eher machen kann, ist, sie in Konflikte wirklich hinein zu manövrieren. Also mit sie wirklich in schlechtere Situationen irgendwie hineinzubringen, weil sie Spaß darin haben, sich aus sowas auch wieder herauszubringen und herauszumanövrieren. Während andere dann womöglich eher sagen, Moment mal, aber ich habe doch extra hier Schleichen so und so und bla bla bla. Da geht es dann eben um andere Sachen, die dann da wichtig sind.
Ja. Beim Schauspieler ist es wirklich so, dass er die Entscheidung seines Spielercharakters aus der Psychologie dieses Charakters herleitet. Das ist dann meistens auch der Typ, der am Spieltisch sagt, das würde jetzt mein Charakter aber nicht tun. Und als Spielleiter spricht man ihn dann wirklich an, wie Patrick gerade schon sagte. Man muss ihn dann eben so ansprechen, dass die Persönlichkeit des Spielercharakters irgendwie gefordert wird oder dass die Persönlichkeit des Spielercharakters vertieft wird.
Am leichtesten jetzt vielleicht durch moralische Fragestellungen, die jetzt in dieser Welt Sinn machen. In denen er sich entscheiden muss, in denen er jetzt dann wirklich sozusagen argumentieren muss, wie du es gerade sagtest, nicht die Frage, wie würde ich das jetzt am liebsten handeln, die Situation, sondern wie würde mein Waldläufer-Elf jetzt darin handeln, wenn er das sieht. Ja, genau um die Fragestellung geht es diesen Leuten, ja.
Ja. Und es gibt eine Verknüpfung zwischen dem Schauspieler und dem Geschichtenerzähler, dem nächsten Spielertypus. Genauso wie der Schauspieler möchte der Geschichtenerzähler oder der Storyteller eher, dass die Regeln in den Hintergrund treten. Und der Storyteller möchte insbesondere Teil einer interessanten Geschichte sein, die wie im Film oder im Buch abläuft. Und er stellt den eigenen Spielercharakter dafür auch gerne in den Hintergrund.
Also er ist auch gerne mal bereit, sich ein wenig zu verbiegen, also den Charakter zu verbiegen. Das klingt jetzt gleich so ganz negativ, aber eben nicht zu sagen, ich würde jetzt an der, sondern zu gucken, das ist eine Geschichte, die macht Spaß und dann mache ich jetzt diesen einen Schritt, auch wenn mein Charakter, ich ihn vielleicht, also ich glaube, da ist eine andere Herangehensweise, weil man einfach eine tolle Geschichte erleben will. Da steht die Geschichte im Vordergrund und nicht der Charakter.
Ich habe da, also das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Also es gibt dann Leute natürlich, da können sich jetzt der Method Actor und der Storyteller auch wirklich wirklich konträr gegenüberstellen. Da habe ich den Method Actor, der sagt, ja, aber so mein Charakter würde jetzt aber nicht diesen Gegner angehen oder dieses Dorf befreien und so weiter. Und da könnte der Storyteller würde vielleicht sagen, ja, aber Moment mal, ich will doch hier jetzt die tolle Geschichte. Ja, gut, vielleicht wird das mein Charakter jetzt so nicht machen, aber dann sehe ich irgendwie zu, dass der die Motivation kriegt, diesem Dorf jetzt zu helfen, weil offensichtlich ist hier die tolle Story zu kriegen. Hier ist der Film oder das Buch verwirklicht oder die Geschichte, die ich hören möchte, ja, die ich als Spieler hören möchte.
Ich glaube, was man jetzt einfach als These, um sie vielleicht wieder mal idealtypisch strenger zu trennen, ist wirklich, bei dem einen geht's, sind die Geschichten, die Abenteuer vielleicht noch nicht mal unbedingt das Wichtige, da geht es um den Charakter. Das heißt, wenn man um den Charakter herum was aufbaut, ist das für so einen Spieler schon wirklich gut und man kann da schon eine ganze Menge rausholen. Das heißt nicht, man soll langweilige Abende machen, aber da ist sowas eben der Vordergrund. Mein Charakter soll sich entwickeln, soll was weiterbringen. Da geht es auch um das Spiel in der Gruppe, glaube ich, vielleicht viel stärker. Während bei dem anderen eben eher dabei ist, irgendwas mitzuerleben, irgendwas wirklich entscheiden zu können in dem großen Abenteuer als Gruppe. Vielleicht ist das nochmal so eine sehr radikale Trennung zwischen den beiden, aber vielleicht nochmal so ein Ansatz, um da auch die Linie ein bisschen klarer zu ziehen. Wobei, wie gesagt, alles verschwimmt, aber...
Ansprechen tut man den Storyteller auf jeden Fall durch gute Geschichten als Spielleiter. Geschichten, die sich auch weiterentwickeln und bei der die Action nicht abreißt. Also wenn du den Geschichtenerzähler im Grunde genommen mit einem eigenen Subplot vielleicht irgendwie einbringen kannst in die große Haupthandlung der Kampagne, dann ist der Geschichtenerzähler total glücklich. Das ist im Grunde dann sein Ding. Das zieht er dann durch.
Aber ich würde jetzt ja auch schon sagen, da ist ja dann nicht mit drin, wie beim, so wenn ich das überlege, beim Tactician, dass er unbedingt direkt jetzt eine starke Rolle in dieser Story jetzt einnehmen muss. Ne? Also für einen Storyteller ist die Geschichte an sich wichtig, die er mitbekommt. Nicht so sehr sein, ich glaube, das ist im Englischen, wenn ich das richtig interpretiere, schon wichtig. Er möchte diese Geschichte wie in einem Buch oder in einem Film gerne mitbekommen. Ja? Und muss sie nicht unbedingt jetzt mitentscheiden. Beim Tactician haben wir vielleicht eine Sache kurz, nein, nicht wirklich übersprungen, aber für den ist ja wichtig, dass seine Aktionen den Ausgang der Situation wirklich maßgeblich beeinflussen. Also würde ich jetzt sagen, Storyteller nicht
unbedingt. Wobei ich da nicht ganz, also wie gesagt, es verschwimmt alles, aber ich glaube, bei dem Tactician steht die Taktik, das Überlegen müssen, wie ich es mache, im Mittelgrund. Natürlich dann auch das Schaffen oder nicht schaffen, aber es geht eher da, glaube ich, viel stärker um die Planung. Während es beim Geschichtenerzähler, glaube ich, schon auch darum geht, Geschichte beeinflussen zu können. Da geht es aber eher um die Geschichte an sich und nicht um das, wie ich dieses mache. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden.
Nur kurz, das ist also der beim Tactician ist natürlich genauso wichtig, wenn du ja weißt, dass wie du jetzt darüber nachdenkst, oder wie komplex dein Plan ist, um diese Situation jetzt zu überwältigen. Und im Endeffekt macht das gar nicht so viel aus über die großen Entscheidungen dann in dieser Szene. Ja, dann wirst du auch nicht so viel Energie investieren wollen. Also das ist ein wichtiges Konzept, was ineinander greift. Ich mache einen ausgereiften Plan, der nachher den Erfolg, die Situation auch im Rollenspiel maßgeblich beeinflusst. Ich meine, also das ist für einen Taktischen schon, das greift ineinander ein.
Der Taktiker möchte in dem Fall seine Intelligenz unter Beweis stellen. Also das ist
ich glaub, der Faktor dabei. Für den Taktiker wäre es vollkommen ausreichend, wenn du irgendwie was besorgen musst, sich einen ausgeklügelten Plan zu überlegen, wie kann ich das erreichen, ohne erwischt zu werden oder wie auch immer. Wie komme ich an dieses Schmuckstück dran, was ich in diesem, wie vorhin hatte ich ja das Beispiel des Hotelzimmers. Ob du es nun so machst oder mit der Gewalt in dieses Haus eindringst und es rausholst, ist für die Geschichte womöglich ja noch nicht mal der entscheidende Twist. Für den Taktiker ist es, glaube ich, nur das Spannende, sich was Gutes auszudenken und dann auch wirklich eine gute Idee zu haben und die umsetzen zu können.
Das kann ich dir so als 92-prozentiger Taktiker sagen. Nein, es ist genauso wichtig, die Illusion dem Taktiker zu...
Wie viel Prozent ist denn dein Storyteller?
Ja, also
das machen wir gleich.
Nur um
ja.
das mal also. Es geht ja um Idealtypen.
Also ich bin zum großen Maße Taktiker, ja. Also deswegen sage ich, und es steht hier auch, ja. Das kommt ja nicht von mir. Also das ist natürlich ein wichtiger Fall ist, wenn wir jetzt ein Beispiel aufgreifen, damit lassen wir es vielleicht auch, dass ich jetzt etwas klauen soll. Ja, dann ist ja auch wichtig, die Illusion dem Spieler mitzuteilen, wie du diesen Plan jetzt aufstellst. Wird maßgeblich beeinflussen, ob du das dann kriegst oder nicht.
Wogegen ich mich wehre, ist, das dem Taktiker zuzuschreiben und dem Storyteller nicht. Ich glaube, auch ein Storyteller hat viel Interesse daran, dass die Geschichte sich nach ihm richtet. Ihm geht es nicht darum, einen großen Plan zu haben, aber er möchte Teil dieser Geschichte sein. Und ich glaube, das kann man nicht einfach so sagen, da gehört es eher hinzu als zu dem. Die
dann liest ihr die Originalcharakterisierung des Storytellers aber nochmal durch. Ich lese da nichts davon. Da lese ich immer nur Taking Part in was weiß ich was. Da steht immer nur Teilnehmen und so weiter. An einer interessanten Story. Also die selbst stark zu entscheiden, ist da wird da nicht einmal erwähnt. Ja, nur um
das bei mir, so. Bei mir steht es mit drin in meiner Einordnung. Also wo es darum geht, die Geschichte aktiv mitzugestalten.
Um jedenfalls das Ganze zum Abschluss zu bringen, der Geschichtenerzähler, das war noch ein Punkt, der mir wichtig war, wenn wir schon mal diesen Planungsphase sind. Planungsphasen sind für den Geschichtenerzähler eigentlich nicht besonders interessant. Ja. Das ist langweilig. Ja. Das ist genau. Der Faktor. Also der Taktiker mag diese Planungsphase, der geht darin auf. Der Geschichtenerzähler möchte, dass die Handlung weiterentwickelt wird.
Interessant, ja, genau, stimmt.
Ja, das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
Gut, bleibt noch der letzte und ja, der letzte Spielertypus übrig, derjenige, der laut Robin D. Laws oft vergessen wird, das ist der Casual Gamer oder der Gelegenheitsspieler. Das ist der Typ, der im Grunde Rollenspiel macht, weil alle in seinem Freundeskreis Rollenspiel macht. Das ist jemand, der eher still und undefinierbar in dieser Gruppe herumsitzt und gleichzeitig aber auch eine wichtige zwischenmenschliche Komponente mit in das Spiel reinbringen
kann.
Ja, oder reinbringen kann, das stimmt, ja. Also, es ist, denke ich, sehr schwierig, so einen Gelegenheitsspieler zu definieren. Ich finde es auch, ich weiß auch nicht, ob sowas heute noch, ob sowas überhaupt noch gibt. Also, weil Rollenspiel ist, sagen wir mal, jetzt nicht mehr ein so meistgespieltes Hobby durch die ganzen Computerspiele und so weiter, wie es vielleicht früher mal war.
Unwahrscheinlich also, bei der Fülle an Hobbys, ja. Dass sich jemand noch regelmäßig ja. Dann zu sein, wenn er das eigentlich nicht so als sein wirkliches Hobby anerkennt, ob er sich dann lange dazu überreden lässt, mit seinem Kollegen das mitzuspielen.
Ja, weil das könnte auch der, also ein Casual Gamer hat ja, wenn du dir Charaktere anguckst, wahrscheinlich eher welche mit, ohne großem Hintergrund und auch Charaktere, wo du nicht viel Regelwissen zu brauchst. Also für mich ist ein Casual Gamer womöglich auch einfach der eine Zwischenstufe oder eine Einstiegsstufe, wenn du es weiter in Rollenspiel theoretisch betrachten willst. Also es kann natürlich der sein, der einfach nur monatelang mit seinen Freunden mitspielt, weil die es machen und er keine Lust hat, alleine zu rocken. Kann sein, wäre nur irgendwie traurig fürs Rollenspiel, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder für ihn selber, weil ich weiß nicht, ob man, aber gut, man kann ja damit zufrieden sein, will ich ja nicht irgendwie vorwerfen. Aber ich glaube, in erster Linie ist das häufig vielleicht auch der das einfach mal mitmacht, der das ein paar Mal ausprobiert, der einfach eben keinen Charakter hat und noch nicht, weil er noch nicht weiß, wie es richtig
gut,
in die Tiefe
aber dann
geht.
Haben wir, ja, aber dann hast du jetzt ein Problem, wie sprichst du jetzt, und darauf sollst du, glaube ich, das auch hinaus, wie sprichst du jetzt den Casual Gamer an, der aber in deiner Gruppe bleibt, der jetzt schon, und so die das ist ja eine ziemlich offene Kategorie, ich sag mal, die sind ja nicht das Problem, die spielen ein paar Mal mit, um das Spiel kennenzulernen und werden dann vielleicht so in eine, fallen dann in die anderen Kategorien. Aber was ist jetzt mit dem Casual Gamer, der regelmäßig spielt, jahrelang, und der so bleibt, ja, dann ist quasi jetzt, um das vorwegzunehmen, da muss ich quasi als Spielleiter akzeptieren, dass dieser Spieler eigentlich keine große Rolle spielen möchte, nicht keinen ausgearbeiteten Hintergrund braucht, sich nicht wirklich in moralische, in taktische Entscheidungen, ja, in diese ganzen Kategorien nicht reinpasst. Also damit muss ich auch klarkommen. Ich glaube, das ist vielleicht dann...
Ich habe jetzt einen anderen Text genommen, der zwar auf dem von Laws basiert, nämlich aus dem DSA-Meisterbuch Wege des Meisters. Da gibt es nämlich noch vielleicht als Unterkategorie oder als Folgekategorie die Konsumenten oder Konsumentin. Ich glaube, wenn ein Einsteiger über den Casual Gamer nicht hinauskommt oder nicht hinauskommen will oder es... Kann sich das natürlich auch einfach in so ein Konsumentenverhalten entwickeln, der einfach dabei ist, das einfach miterlebt und so ein bisschen was wie ein Filmerlebnis hat, mit womöglich doch dem einen oder anderen Auftritt, aber im Prinzip zufrieden damit ist, passiv zu sein. Das kann man sich vielleicht schwieriger vorstellen, aber auch das ist natürlich theoretisch vorstellbar. Und ist auch ein Spielertyp dann unter Umständen.
Jedenfalls als Spielleiter den Gelegenheitsspieler ansprechen, ist eigentlich nicht nötig, genau, weil er das auch gar nicht möchte. Also, beziehungsweise man muss ihn nicht
ansprechen. Also ich finde das wichtig. Was hast du mit jemandem, der möchte wirklich partout nicht angesprochen werden? Ja, der möchte nicht direkt in diese Entscheidungsrolle reinkommen.
Es gibt einen Unterschied, darum finde ich diese Unterscheidung. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Konsumenten, bei dem weißt du, der ist vollkommen zufrieden damit, einfach nur dabei zu sein und vielleicht dann doch das ein oder andere Mal das Wort zu ergreifen, dafür dann so einen einprägsamen Moment dann zu haben, aber für den reicht das vollkommen aus. Bei dem musst du nicht viel machen als Spielleiter. Den musst du ja nicht einbinden, der ist ja zufrieden mit dem, was du hast. Wenn du Gelegenheitsspieler hast, musst du natürlich schon ein bisschen darauf achten. Ich finde, bei einem Gelegenheitsspieler musst du schon so ein bisschen gucken, dass, wenn du jemanden hast, dass der in dem Abenteuerboost nicht verloren geht. Also Abenteuer, die womöglich ohne größere Vorkenntnisse gespielt werden könnten.
Also aber jetzt mal direkt mit einem Gelegenheitsspieler meinst du jetzt eigentlich einen Anfänger, ja?
Nicht unbedingt. Also wir haben gleich ja noch die Problematik, was mache ich, wenn ich eine Gruppe mit Erfahrung oder mit verschiedenen Spielertypen habe. Aber hätte ich einfach eine Gruppe mit nur Casual-Gamern, die sich alle 3 Monate mal treffen und irgendeiner holt irgendein Abenteuer aus dem Schrank und leitet das. So, die keine Lust haben, sich in die Tiefe des Rollenspiels reinzubewegen. Auch für die musst du doch ein Angebot haben. Also für reine Gelegenheitsspieler. Und ich finde, da ist es eben wichtig, keine großen Kenntnisse anzufordern an das Abenteuer. Also keine Tiefe, die Hintergrundwelt erfordert und auch nicht zu tief in die Regeln reinzugehen. Und ich glaube, auch dann kannst du für solche Charaktere ein gutes durchgemischtes Abenteuer darstellen.
Also ich behaupte, eine Gruppe aus Casual Gamern wird dann nicht mehr Rollenspiel spielen, weil du wirst dann nicht mehr einen haben, der sich überhaupt die Mühe macht. Die werden dann bestimmt zu Brettspielen vorübergehen oder irgendwas anderes oder Kartenspielen.
Du vergisst aber den Spielleiter. Ja, das ist noch ein Faktor.
Das ist dann aber echt eine arme Sau, wenn ich ein Spielleiter bin und ich habe wirklich, ich habe eine Gruppe voller Casual Gamer. Also das stelle ich mir schwierig
dann
vor.
Das kommt drauf an,
was du spielen
möchtest.
Das finde ich auch undankbar, muss ich sagen, dem Spielleiter gegenüber. Ich meine, dann spielt der quasi sein Herzenshobby und er hat einen Gelegenheitsspieler, für die ist das alles gar nicht so wichtig.
Ich weiß nicht, ob du das so, so wie man ab und an bowlen gehen kann, ist es vielleicht auch für einige Leute ganz interessant, ab und an mal ein Rollenspiel zu machen. Ich glaube nicht, dass sie diesen Podcast hören würden, um das vielleicht auch gleich einzuwerfen, aber auch das kann doch interessant sein. Einfach, sag mal, hast du nicht mal wieder Lust so? Und, ja, wir könnten ja mal wieder hier eine Runde das und das spielen.
Ich finde das so ein bisschen den Vergleich, als würde ich sagen, wir gehen mal alle eine Runde bowlen, aber wir machen das immer nur auf, der eine, der möchte nämlich nur bowlen und deswegen bezahlt er unseren kompletten Bowling.
Es können ja auch alles, also es geht ja hier nur um Spielertypen, um Idealtypen. Aber trotzdem kann ja auch sein, dass jemand sagt, okay, jetzt bist du mal dran und du bereitest was vor. Und es sind alles Gelegenheitsspieler. Es kann ja auch einen Gelegenheitsspielleiter geben.
Wie gesagt, das stelle ich mir schwierig vor. Aber hey,
Es geht ja auch nur um Idealtypen. Und ja. So muss man das, glaube ich.
Das waren zumindest alle Idealtypen, die wir haben. Also das mehr gibt es nicht. Es gibt noch einige Unterkategorien dann, wie eben in den.
Ihr habt es gehört. Daniel Weißes Dementer sagt es. Mehr Typen gibt es nicht.
Hier gibt es also, noch den Spaßvogel. Aber gut, da ist auch die Frage.
Würde ich jetzt mal ausklammern. Ich bin nicht sicher, ob das Sinn ergibt, da noch Unterkategorien zu bilden. Jedenfalls, jetzt kommen wir zum interessanten Teil.
Nur kurz eingeworfen, der gilt nicht als Unterkategorie, weil das jemand ist, der
Patrick ist gut.
Nein.
Gibt noch eine.
Ja,
da kann aber, ich mir noch 100 andere Kategorien einfallen lassen.
Nein, aber es ist schon was anderes, wenn jemand einfach nur einen Charakter spielen will, um Spaß damit auszudrücken. Also ein Schelm, ein Narr oder was auch immer, den kleinen Blöden, der mitläuft. Das, wie gesagt, man muss sich überlegen, wie kriegt man sowas in ein Abenteuer rein. Das ist aber eine andere Diskussion, als sich darüber zu fragen, was gibt es für Charaktere. Und ich finde schon, dass man auch mal sagen kann, dass bei den Typen von Laws noch durchaus der ein oder andere dazukommen kann, auch wenn sie.
Ja, wenn
nicht
du dem
praktisch
Spieler begegnest, der sich damit zufrieden gibt, den sprechenden Papagei auf des Piraten Schulters zu sitzen, dann kannst du dir für den sicherlich auch noch eine eigene Kategorie einfallen lassen.
Du brauchst ja jetzt nicht gleich zynisch werden. Aber Theoriebildung gehört nur mal dazu.
Ich ahne, worauf Petri hinaus möchte. Ich bin aber nicht sicher, ob sich die Kategorie nicht unter Spezialist oder Schauspieler einordnen lässt. Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Jedenfalls Sinn und Unsinn von diesen Spielertypen ist es eben, eine grobe Kategorie zu haben für den Spielleiter, damit er seine Abenteuer basteln kann.
Richtig.
Und es ist natürlich jetzt interessant, was sind wir denn überhaupt? Und wir haben unten unter den Links der Episode haben wir ein Quiz verlinkt, was ich im Internet gefunden habe, was dann eben mit 20 Fragen ungefähr den Spielertypen auswirft, der du bist. Und seit Jahren frage ich mich schon, welche Spielertypen der Matthias ist, weil man ihn so unheimlich schwer kategorisieren kann. Und darum bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, was er dann letztendlich als Ergebnis
hat. Und deswegen fangen wir natürlich auch mit euch beiden an, weil das ist ja viel zu spannend. Ne? Also, Patrick.
Ja, ich bin Storyteller zu 83%. Nein, aber interessant ist ja, was danach kommt. Der Method Actor, und dann teilen sich Specialist und Tactician, aber dann sind es nur noch 50%. Also, das ist so die Großausrichtung.
Was bist du am wenigsten?
Casual Gamer.
Mit wie viel Prozent?
25.
Okay.
Und direkt davor Buttkicker und Power Gamer jeweils gleichzeitig, gleichwertig.
Ja, bei mir sieht das Ganze etwas eindeutiger aus. Ich bin zu 100% Storyteller, zu 58% Message.
Boah, das ist der zweite Platz mit 58%?
Ja. Das ist drastisch, ja.
Und zu 50% Spezialist, Taktiker. Ne, Spezialist.
Ja, wie gesagt, Spezialist, da kommt der Paladin durch. Das war klar.
Und zu 0% bin ich Buttkicker.
Okay. Ja, okay, dann mache ich es bei mir, und ich habe mich schon gewundert, warum bei mir, ich glaube, was ist das? Das war dann ein Tie zwischen drei verschiedenen Fragen da irgendwie eine Spezialisierung wählen. Und je nachdem, wie ich diese Spezialisierung gewählt habe, kam dann ein unterschiedlicher Prototyp raus, denn ich bin zu 92% jeweils Tactician, Storyteller und Method Actor.
Und das ist auch im Grunde das, was ich immer erwartet habe. Denn Matthias kann man nämlich sehr schlecht mit diesen
Kategorien. Nicht dazu nochmal dazu erwähnt, dass ich auch noch so immerhin 75% Specialist bin, ja.
Also es ist unheimlich schwer. Und da kommen dann auch im Grunde dieses gesamte Idealtypus, diese Spielertypen-Theorie zum Tragen. Das Problem ist nämlich wirklich, wenn jemand nicht nur, ja, sich eben sehr wechselhaft ist in diesen Typen, also je nachdem, was er gerne haben möchte, und sich dann eben aus vier Typen so zusammensetzt.
Das heißt ja aber auch gleichzeitig, dass man mich mit sehr viel begeistern kann, ja? Also.
Oder dich mit sehr viel auch abstoßen kann, je nachdem, was deine momentane Lage ist.
Ach, du machst das jetzt so oft momentan fest, nach dem Motto, manchmal bin ich mehr Tactician, manchmal mehr Storyteller. Das ist ja wohl eine ganz andere Ansicht sein.
Würde ich sagen, ja. Doch, also in der Spielerfahrung, die wir über die Jahre gesammelt haben, würde ich sagen, dass es bei dir tagesabhängig ist.
Hör mal, ich habe aber diesen Bogen ausgefüllt an nur einem. Ja, also.
Das ist richtig, aber dadurch, du hast ja dann diese Fragen beantwortet, so, ne? Also ich finde das ist schon ein Faktor. Je nachdem, wofür man sich gerade interessiert, das ist der schwankende Bereich.
Ja, aber ich finde, die Grenzen sind ja schon gravierender. Also es gibt ja schon Typen, die näher beieinander stehen. Also Storyteller und Method Actor sind ja doch schon relativ nah beieinander, während man sich einen Method Actor und einen Power Gamer gleichzeitig zu sein schon etwas schwieriger vorstellen kann.
Ich tue mich damit schwer. Ich habe vorhin ausgedrückt, wie sehr sich Method Actor und Storyteller gegenüberstehen können. Wenn der Storyteller sagt, ja, ich lass mal jetzt Charakter sein. Ich will jetzt dieser Story folgen. Oder der Method Actor, der theoretisch sagen könnte, nee, ich muss hier strikt den Charakter durchspielen.
Das ist richtig, aber zumindest kannst du die ausklammern, dass sie sehr auf diese Regeln.
Logisch, okay, das abfahren, klar.
Ne? Ja, also das ist dann
eine Richtung, das wollte ich jetzt auch nicht negieren. Klar, eine Richtung ist da eindeutig zu erkennen. Genauso die Richtung, wie wir, glaube ich, alle Storyteller und Method Actor in den oberen Reihen haben. Also uns in unserem Spiel relativ dicht beieinander bewegen. Das war ja auch klar. Ich meine, über die Jahre macht man sich dann doch klar, dass man eine Art von Rollenspiel präferiert, beziehungsweise sich damit zumindest alle glücklich werden. Ja, ob das in Cthulhu von D&D weniger regellastig. Das war uns allen klar, dass wir dann auch gesehen haben, wie es aber auch andere Spieler gibt, ja, die diese Regeln mehr favorisieren, ne, die darin aufgehen, die sich dann die Klerikerlisten durchgehen können. Ne? Bei uns war dann immer wichtig, ja, einer wäre schon schön, wenn einer den Kleriker übernimmt, aber ist ja irgendwie tragisch, dass der so viele Listen auswendig kennen muss und immer in den Zauberbüchern blättert. Das ist ja, hält ja das ganze Spiel auf und so weiter. Also daran hat man ja schon ganz früh gemerkt, zumindest in welche Richtung wir insgesamt tendieren. So als Gruppe.
Und jetzt würde uns natürlich interessieren, was ihr so an den Quiz herausbekommt oder wie ihr euch selbst einschätzt als Spielertypen. Das wäre noch ganz interessant. Also wer Interesse hat, kann das in die Comments schreiben, oder?
Ja, wir machen auch eine kleine Umfrage dazu, also so einen kleinen Poll. Aber es gab bei Twitter, hatte ich das schon mal angedeutet, diese Frage. Also habe diesen Link gepostet, geschrieben, ich bin Storyteller, wie spielst du? Und es gab 6 Antworten, ist jetzt noch nicht gerade die Menge, und auch da ist das Ergebnis, also teilt sich zwischen Storyteller und Method Actor auf. Also 3 waren eher Storyteller, 3 eher Method Actor. Aber es gibt noch eine andere Umfrage, die werden wir auch einbauen, und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute da teilnehmen. Aber gut, das ist jetzt schon wieder eher technisch.
Ja. Jedenfalls, je nachdem, wie sich die eigene Spielergruppe zusammensetzt, haben wir ja Hinweise gegeben, wie man eben diejenigen anspricht, diese Spielertypen.
Und ich bin auch sehr gespannt. Bin furchtbar gespannt, ob da jemand genauso kuriose Ergebnisse rauskriegt wie bei mir oder ähnlich verwaschene. Schreibt da mal unbedingt in die Comments. Das möchte ich wissen.
Also, vielleicht sind wir ja auch kurios, weil wir so eindeutig zuordnerbar sind.
Richtig.
Du bist eigentlich
genießt das Spiel
der Standard.
Eigentlich das Rollenspielerlebnis, ja, gar nicht in seiner Fülle. Ja,
genau,
so wie ich.
Weil wir nur einen Aspekt betonen. Ja. Das kann natürlich sein. Wer weiß. Aber solange es so Spaß macht, ist es erstmal egal.
Aber was mir so durch den Kopf ging, es hängt natürlich auch stark von den Systemen ab. Also um mal wieder unseren
Podcast-Titel
reinzubringen.
Der war jetzt alt.
Nein, aber ich glaube, dass es zumindest schwieriger ist. Ich meine, bei einem System wie Necropolis ist es, glaube ich, wird ein Taktiker sehr viel leichter und schneller bedient als bei einem System wie Cthulhu. Von daher kriegst du da sehr... Ich weiß, Daniel, du sagst, man kann das alles mit allem machen, aber es geht, glaube ich,
nein, das stimmt nicht. Es kommt nur darauf an, wo du dann die Gewichtung legst. Also Cthulhu ist für mich auch kein Taktikspiel, das stimmt. Savage Worlds hat natürlich dann diesen Taktikaspekt wesentlich betont, das ist richtig. Aber die Frage ist natürlich, aus diesen Spielertypen ergibt sich dann ja auch die Frage, zu welchem Regelsystem man greift.
Ja, klar.
Also, das ist auch noch so ein
da
Faktor.
Ist ja genau Patricks Punkt, es gibt dann Regelsysteme, die präferieren natürlich einzelne Aspekte.
Genau. Darum ging es mir nur. Also ich glaube, mit einer Gruppe, die nur aus Storytellern und Method-Actern besteht, ist es schwieriger, eben irgendein reines Militär-Taktik-Szenario einzuführen oder reinzubringen. Ich meine, das hat bei uns zwar, wir haben es ja einmal ausprobiert mit Necropolis, hat ganz gut geklappt, aber ich habe doch schon mitbekommen, oder mir wird dann auch, sobald die Kämpfe losgingen, war dann die Stimmung, was einfach eine andere Stimmung da. Das vorher, das Charaktergeplänkel hat viel Spaß gemacht, der Kampf dann wiederum weniger, und auch da erkennt man dann natürlich die Spieler.
Das ist
wieder.
Dann
also,
ziemlich eindeutig, ja, genau. Da muss ich
dann genau, das System ist dann eben doch da auch entscheidend, und muss man dann auch so ein bisschen gucken, wie es
also ich muss sagen, ich finde das Thema recht interessant, weil vielleicht auch jetzt Neulinge da ganz klar sehen können, ich sag mal, oder vielleicht ein Gespür dafür bekommen, auf die Spieler zu achten, welche, sich auch vielleicht nachher Kritik geben zu lassen, welche Aspekte des Spiels ihnen besonders viel Spaß gemacht haben. Da kommen dann vielleicht auch mal so Aussagen wie, ach, der Kampf war wieder top, oder von dem anderen, ach, ich fand das am Anfang so toll, wo wir uns mit den Leuten unterhalten haben, oder wo wir die Informationen über den Dämon gesammelt haben, und wie viel Information ich daraus schon bekommen kann, um da zu gucken, mit was für Spielen habe ich zu tun. Und ich sag mal, eins der, leider ärgerlichsten Aspekte ist natürlich auch, wenn ich jetzt, man hat natürlich ein Problem, wenn man als Spielleiter, jetzt ist man ein harter Tactician, ja, möchte den Spielern jetzt hier die großen Herausforderungen im Kampf geben, und ich habe es jetzt hier mit Method Actern zu tun, ja, die interessiert das überhaupt nicht, die wollen eigentlich nur ihren Charakter durchspielen, und da spielt der Barbar auch so, dass er in den Kampfrausch geht, weil er meint, sein Barbar geht jetzt in den Kampfrausch. Und da ist nicht die Herausforderung des Kampfes sozusagen im Vordergrund, sondern das Ausspielen der Charaktere. Also das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Problem. Wir sind jetzt noch gar nicht darauf eingegangen, was für ein Problem kann der Spielleiter haben, wenn er es quasi mit Spielern zu tun hat, die eigentlich gar nicht seine Klasse bilden. Also ist es schwerer für Leute, ich fasse nochmal zusammen, ist es schwer für Leute, Abenteuer zu schreiben und Abenteuer zu machen, die gar nicht der eigene Typ sind?
Dem widmen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns mit den Spielleitertypen beschäftigen. Denn dazu gibt es nämlich auch noch einen Artikel. Zwar nicht von Robin D. Laws, aber den schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. So, um jetzt nochmal kurz auf einige sonstige Dinge einzugehen. Wir haben unter anderem vom Achim, also eigentlich nur vom Achim, vom PCast, eine Voicemail bekommen. Und die habe ich mir auch schon angehört und ich glaube auch Patrick und Matthias haben sie schon angehört. Jo. Wir gehen auf das Thema dann auch sehr bald ein. Also ist ein sehr interessantes Thema und wir bearbeiten
das. Jetzt möchtest du noch nicht mal erwähnen, dann weiß ja jetzt nur Achim, was los ist.
Ich dachte, du schneidest die einfach jetzt rein.
Ach so, okay.
Ah, gut.
Hallo System Matters, hier ist mal wieder Achim, euer Lieblings-Voicemailer. Ich habe ja voller Interesse die Folge 41, war das glaube ich, zur CthulhuCon dieses Jahres gehört. Das, obwohl ich keinen Cthulhu spiele, bis jetzt. Bin noch nicht dazu gekommen. Was ich allerdings sehr spannend daran finde, und ihr erwähnt das auch immer mal wieder noch in anderem Zusammenhang, dass vor allem Cthulhu, aber eben auch andere Systeme, öfters mal fertige, vorgefertigte Abenteuer haben, die Special Effects haben. Das finde ich sehr interessant und deswegen fand ich eben den Bericht von der CthulhuCon so spannend, zum Beispiel mit diesem Szenario, wo die Spieler verbundene Augen haben. Oder da gibt es ja auch ein Szenario, wo man selber eben Kultisten spielt, die um die Macht in dem Kult kämpfen. Oder dieses Szenario abwärts, was glaube ich auch irgendeine Besonderheit hat, die mir gerade entfallen ist. Und ihr hattet das ja auch schon zum Beispiel im... Und ihr hattet das ja zum Beispiel auch im Unknown Army-Szenario, der Ausbruch, wo man eben in einer großen Gruppe gegeneinander spielt und einer der Spieler eine Spielzeugpistole in der Hand hält, derjenige nämlich, der im Besitz der Pistole ist und das sozusagen als Statussymbol verdeutlicht wird. Und ich persönlich mag das total, wenn Abenteuer solche Props liefern, solche Special Effects, die das Ganze eben über ein Erzählen hinausheben und eben noch mehr Anschauung, mehr Verdeutlichung eben solche Special Effects bieten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal aus dem Nähkästchen plaudern könnt, was ihr dann noch so für Abenteuer kennt. Ich spiele ja fast nur selbstgemachte Abenteuer und nicht vorgefertigte. Und da kommen solche Special Effects halt meistens relativ kurz. Aber vielleicht kennt ihr noch ein paar solche Szenarien. Das finde ich immer sehr inspirierend. Kleine Randbemerkung, sowas gibt's natürlich auch schon eingebaut bei Rollenspielen. Fest drin, also zum Beispiel bei der Sharp Al-Hiri Roach, wo man eben diese Kakerlake bekommt. Und da gibt's noch ein paar andere kleine Systeme, die solche Special Effects eben haben. Aber erzählt doch mal was darüber, das würde mich echt interessieren. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der aktuellen oder nächsten Episode, wie auch immer. Und man hört voneinander. Ciao!
So, Patrick, gibt's auch noch was Neues?
Ja, und zwar haben wir ein, zwei Dinge Homepage-technisch. Zum einen gibt's ab sofort eine Episodenliste oben auf der Seite über eben den Link Episoden zu finden, wo man alle unsere bisherigen Folgen direkt anklicken kann, also die entsprechenden Blogbeiträge. Da sind wir vom Tim draufgebracht worden, der eben so noch ein bisschen nachträglich unsere Podcast-Folgen hört und da eben gerne dann auch in die zu den Links kommen möchte. Also das gibt's ab sofort. Und dann gab es in der letzten Zeit ja einige Probleme mit unserem RSS-Feed. Genauen Grund weiß ich jetzt immer noch nicht. Ist eigentlich auch egal, weil das Problem ist soweit gelöst. Ihr findet einen Beitrag auch im Blog. Falls das bei euch noch nicht funktioniert, müsstet ihr gegebenenfalls einen anderen Feed abonnieren. Das ist aber auch verlinkt und der Beitrag ist da. Bei iTunes funktioniert es allerdings wieder wie üblich.
Ach, wie gut, das ist quasi, wir haben das Problem gelöst. Wenn ihr es nicht hinkriegt, ist euer Schuld.
Ja, also guckt es euch an und wenn noch Fragen sind, dann fragt. Und wo wir schon bei iTunes sind, es gibt drei Rezensionen, die wir noch nicht vorgestellt hatten. Ich fange einfach mal mit Adam Riese an, der geschrieben hatte, dass wir der zweitbeste Podcast nach Ausgespielt sind. Das lassen wir mal so stehen. Er wünscht sich allerdings mehr Brett- und Trading Card Game Spielberichte.
Wirklich?
Oh,
großartig!
Ja, da Rollenspiele ihn am Rande interessieren. Er wünscht sich mehr sogenannte Ausschweifungen und zum Beispiel hat es ihn geärgert, als man auf das Ranking-System von StarCraft 2 eingehen wurde, dass man da nicht mehr in die Tiefe gegangen ist. Keine Ahnung, vielleicht, also es gibt die Überlegungen, ja, wie man an dem Inception-Ding sieht, gegebenenfalls auch Folgen zu machen, die außerhalb des Rollenspielbereichs sind. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal weiter drüber nachdenken.
Kann dann jeder, der Matthias Eskapaden in der Goldliga von StarCraft
hören so in der Goldliga?
Einklinken.
Dann gibt es einen Wettbewerb, wer am meisten geflattert wird hier. Pass auf.
Genau. Dann ein super Papier- und Stift-Rollenspiel-Podcast, sagt der Rindenmulch, mit vielen Anregungen. Besonders Spielleiter können viel herausziehen. Tonqualität ist sehr gut und alle Sprecher können angenehm reden. Und es ist eine wahre Freude zuzuhören. Auch vielen Dank für diesen Kommentar. Und Dunkelzahn for President sagt, es wäre immer ein Genuss. Und ich glaube, da bist du mit gemeint. Ihr habt es nicht anders gewollt. Also hier mein Senf. Dein Aufruf, immer zu kommentieren, Matthias, ist, glaube ich, nicht nur im Blog gut angekommen. Als Pen and Paper Oldie kann ich sagen, perfekt, klasse Podcast, den ihr da macht. Selbst ich, der dachte, schon ziemlich alles über das Thema gelesen zu haben, findet immer wieder neue Anreize bei euren Diskussionen um das Thema. Die Einführungsrunde gefällt mir gerade sehr gut, weil ich nicht, weil es nicht ums Pen and Paper Rollenspiel geht. Er liest gerne und guckt gerne Filme und von daher gefällt ihm auch der Einstieg ganz gut und meint, wenn man einem nicht gefällt, kann man ja vorspulen. Also vielen Dank für die Kommentare bei iTunes, da sind wir jetzt mit 20 schon ganz gut dabei.
Ja, vielen Dank an alle Beteiligten nochmal. Und teilweise gibt uns das, also mir zumindest, echt nochmal zu denken. Ganz interessant.
Ja, herzlichen Dank und soweit war es dann für diese Woche alles und wir hören uns
mal. Ihr merkt schon, Daniel muss Ende machen, wir haben die Aufnahmezeit längst überschritten. Ich bin mal gespannt, was ich rausbekomme.
Bei Weitem.
Tschüss. Bis dann, ciao.
Ciao.